Ich möchte es nicht lassen, am Anfang dieses Jahres, wir haben noch Januar, mit euch noch einen Blick reinzuwerfen und auf diese Jahreslosung. Viele von euch leben mit dem Wort. Ich denke, wir haben es im Ohr. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Sie hat was. Irgendetwas, was Menschen berührt in ihrem Herzen. Zumindest in dem Umfeld, in dem ich lebe, bin ich öfter im Gespräch mit Menschen. Und ich habe den Eindruck, was dieses Wort ausmacht in diesem Jahr, ist diese Echtheit. Dass hier ein Mann redet, der ehrlich zum Ausdruck bringt, wie es in seinem Herzen ausschaut. Ich habe mir hingeschrieben, ehrliche Verzweiflung. Das war die Situation dieses Mannes, der uns im Markus-Evangelium geschildert wird. Ein Vater, der in Not ist, in tiefer, verzweifelter Not. Ein Vater, der um das Leben seines Sohnes kämpft. Und ich glaube, wir können uns kaum ausmalen, was er versucht hat, um diesem Sohn zu helfen. Er selber hat es nicht gekonnt, immer wieder gescheitert mit seinen Möglichkeiten. Er hat versucht, Helfer zu finden und ist auch daran gescheitert. Er schreibt davon, der Markus, dass der Sohn besessen war, in Besitz von zerstörerischen Mächten. Mächte, die versuchen, diesen Sohn zu knechten, ihm das Leben zu nehmen. Er schreibt davon, dass er hineingeworfen wird in Feuer, hineingeworfen wird in Wasser, am Ende erstarrt. Und ich habe versucht, nur ein wenig mich reinzufinden in so eine Situation. Dein Kind jeden Tag lebensbedroht. Du musst hilflos mit ansehen, wie es ein Spielball dieser zerstörerischen Mächte ist. Wie fühlst du dich? Du willst helfen, du kannst nicht helfen. Du suchst Hilfe und du findest keine. Ich denke, wir können die Ängste, die Sorgen, die Nöte dieses Mannes in der Tiefe nicht wirklich erfassen. Und dann hört er von diesem Jesus und von seinen Jüngern und er macht sich auf, sucht da nach Hilfe. Jesus ist gerade mit einigen unterwegs und so trifft er den Rest der Truppe an. Mit der Bitte, helft meinem Jungen. Befreit ihn. Sie haben es versucht, ehrlich. Und es heißt im Bibeltext, sie konnten nicht. Es ging nicht. Wie hat er sich gefühlt? Wieder enttäuscht? Auch die Frommen bringen es nicht, ne? Große Worte. Und dann kommt Jesus, kommt zu dieser Gruppe hinzu. Und ich finde es schon beeindruckend, dass der Vater jetzt nicht die Faust ballt. Dass er nicht anklagt, dass er nicht schimpft oder dass er frustriert wegläuft. Dass er jetzt nicht so eine Gruppe bildet von Geschädigten der Gemeinde Jesu, ne, wo man Hilfe erwartet hat und man ist enttäuscht worden. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch Leute, vielleicht bist du selber so einer, der Hilfe erwartet hat von denen, die an Jesus glauben, von denen, die immer kluge Worte haben. Und du bist hingegangen und hast am Ende gemerkt, sie konnten dir auch nicht helfen. Was mich fasziniert bei diesem Mann, er bleibt und er sucht das Gespräch mit Jesus. Und man hat den Eindruck in dem Text, wenn man ihn liest, viel mehr hat er eigentlich auch nicht von ihm erwartet als von seinen Jüngern. Wenn du etwas kannst, wenn es dir möglich ist, so sagt er, etwas zu tun, dann hab Erbarmen und hilf uns. Also keine Ahnung, ob du was kannst, aber wenn du wirklich was kannst, erbarm dich. Er appelliert an die Barmherzigkeit dieses Jesus. Und mit der letzten Chance, die ihm irgendwie so bleibt, klammert er sich an diesen Jesus. Und mir macht das Mut. Mir macht das Mut zu entdecken, dass das reicht. In deiner Verzweiflung, in deiner Hilflosigkeit, sich an Jesus zu klammern. Und dass Jesus hilft, dass er wirklich sein Herz bei dir, bei uns hat. Und dass er nicht nur einen Herzschlag für uns hat, sondern dass er auch die Macht hat, einzugreifen in unserem Leben und Dinge zu verändern und zu befreien von diesen Klammergriffen der Mächte der Zerstörung. Das macht Mut. Aber lies bitte mal den ganzen Text, und was mich wirklich betroffen gemacht hat, sicherlich weil ich auch Hauptamtlicher bin, ist die Situation dieser Jünger, die nicht helfen konnten. Ich habe es mal hingeschrieben als hilfloser Unglaube. Mich bewegt die Rolle der Jünger Jesu in dieser Geschichte, die helfen wollten, aber nicht helfen konnten. Und was dann passiert ist, dass Jesus sie im Streitgespräch mit den Schriftgelehrten findet. Wahrscheinlich wurden sie von den Schriftgelehrten angemacht. Ne? Was habt ihr denn da wieder jetzt fabriziert? Aber Fakt ist, sie diskutieren, sie streiten und der Vater in seiner Not bleibt da stehen für sich alleine. Ach, das kann so wehtun. Und als Jesus das mitkriegt, was da passiert, sagt er etwas, was jetzt nicht unbedingt so freundlich klingt. Neue Genfer Übersetzung. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagt Jesus. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Das sagt er nicht zu den Schriftgelehrten. Also wenn wir reden von Ungläubigen, dann würden wir sagen, die oder jene, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen, das sind Ungläubige. Aber Jesus nennt die ungläubig, mit denen er unterwegs ist, schon seit 3 Jahren bald. Ungläubige Generation, wie lange muss ich euch noch ertragen? Das bringt zum Nachdenken. Und dann schiebt er kurze Zeit später noch einen Satz, der sehr aufschlussreich ist, hinterher. Diese Art von Dämon, so sagt er, kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Und ich habe den Eindruck, und an dieser Stelle ist der Knackpunkt, wo sich Glaube und Unglaube darstellt. Wenn wir den Vater nehmen, der zu Jesus kommt, der sich an Jesus klammert, dann würde ich sagen, dann ist das Glaube. Und was diese Jünger gemacht haben hier, ist, dass sie eigentlich bei sich bleiben, bei ihren Möglichkeiten. Sie überschätzen sich und sie meinen, sie kriegen es da irgendwie schon hin und sie unterschätzen die Mächte der Finsternis. Was sie nicht tun, ist beten. Was sie nicht tun, ist Gott einbeziehen in diese Notsituation. Sie bleiben bei sich. Und das nennt Jesus Unglauben. Unglaube ist, wenn du für dich lebst. Wenn du isoliert bist von deinem Gott, von deinem Schöpfer, von deinem Erlöser. Wenn du meinst, du könntest und du müsstest dein Leben alleine stemmen. Ungläubige Generation. Und was mich dann erschrocken macht, das ist dann nicht nur das Problem dieser Jünger, sondern sie werden zum Problem derer, die Hilfe suchen. Sie haben die Not des Vaters noch vergrößert, weil sie nicht helfen konnten und das aus dem Grund, weil sie nicht glaubten. Wenn Kirche, wenn Gemeinde, wenn Menschen, die mit Jesus leben, nicht mehr glauben, werden andere vermehrt darunter leiden. Wir haben gerade die Geschichte gehört von Bunja, von den Milizen, die dort ja schon mit diabolischer Gewalt Menschen quälen, töten, wie Leute flüchten. Und wie es dort Christen gibt, die selber ja so gut wie nichts haben, aber ihre Türen öffnen, ihre Häuser öffnen, ihren Gefrierschrank öffnen, den es wahrscheinlich bei den wenigsten gibt, und teilen, helfen. Ich entdecke Menschen, und so habe ich Bruder Kokole auch kennengelernt, die beten, die Gott einbeziehen und die nicht bei ihren Unmöglichkeiten stehen bleiben, sondern die da sind, in der Not dieser Welt da sind für andere. Was wäre, wenn sie nicht glauben würden? Wie viel Not wäre da noch mehr? Als Jesus in seiner Heimatstadt damals war, in Nazareth, heißt es, er konnte keine Wunder tun. Und er wunderte sich, dass sie nicht glaubten. Wer auch immer, der sogenannte Ungläubige, der mit Jesus nichts zu tun haben will, oder der, der sagt, ich gehöre zu Jesus. Wenn wir nicht glauben, wird Jesus nichts tun können. Das beschämt mich zutief. Und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht wissen, wie viele ich enttäuscht habe, weil ich nicht geglaubt habe. Und da bin ich nicht nur alleine. Berührt dich sowas? Wir wollen uns aufmachen, im Mai in dieses Dorf gehen und mit Arno Backhaus Menschen einladen zum Glauben. Zum Glauben an Jesus. Weil wir sagen, was Menschen brauchen, ist Glauben. Glauben an Jesus. Aber ich möchte euch heute Morgen ganz ehrlich bitten, auch im Blick auf diese Jahreslosung, euch doch einmal zu fragen, in der Gegenwart Jesu, wie ist es um unseren, um deinen und meinen Glauben bestellt? Und vielleicht sollten wir in den Wochendienst verbleiben bis dahin und so ein wenig um unseren Glauben kümmern. Damit Jesus uns gebrauchen kann, Menschen zu helfen in diesem Dorf. In meiner Bibel steht, dass wir hier nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Das war damals bei den Jüngern nicht so, das ist heute in Bunja nicht so, das ist auch in Kirchlengern nicht so, sondern mit Mächte und Gewalten. Mächte der Zerstörung, die Menschen im Griff halten. Und wenn wir für uns alleine bleiben und meinen, wir kriegen das schon hin, fürchte ich, dass wir es nicht hinbekommen. Und Jesus lädt uns heute Morgen ein, zu kommen, zu glauben. Wir brauchen keinen großen Glauben, wir brauchen das, was dieser Vater hatte. Ich nenne es mal diesen zweifelnden Glauben. Er hat mitgekriegt, wie Jesus seine Jünger, ich sag mal so ungeschützt, anmacht, ne? Ihr ungläubige Generation. Er hat mitgekriegt, was Unglaube bewirkt, dass sie nichts tun konnten. Und jetzt sagt Jesus zu ihm, was heißt, wenn ich was kann? Ich kann was. Und alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Er wird herausgefordert von Jesus, jetzt zu glauben. Ich möchte meinen, das ist ja jetzt noch mehr Überforderung. Wie soll das gehen? Aber er klammert, er läuft jetzt nicht weg. Er klagt auch nicht an, ich kann es nicht. Und warum erwartest du jetzt so viel von mir? Er sagt, ich glaube. Und vielleicht ist Glaube nicht mehr als nur zu Jesus gehen und bei Jesus bleiben und ihn einlassen in die Notsituation des Lebens. Vielleicht braucht es gar nicht mehr. Ich glaube. Wohl wissend, dass er das nicht in gutem Gefühl gemacht hat. Er hatte keine erhebenden Gedanken und keine heroischen Glaubenstaten vor Augen. Hilf meinem Unglauben. Es ist ein Wort hier gebraucht, dass man einen herbeiruft, der größer und stärker ist und dass er einem hilft. Ich bin hilflos und bitte Jesus, sei du mein Helfer in meiner Situation. Und Jesus konnte helfen. Wenn wir gerade gehört haben, er konnte nicht helfen, weil Leute nicht glauben, dann gehört dieser Mann nicht dazu. Das, was er selber Unglaube nannte, war kein Unglaube. Es war zweifelnder Glaube. Dieses innere Gefühlschaos. Und wer sich in hilflosen Situationen weiß, der wird sich nicht erhebend fühlen und er wird eine innere Note und eine innere Zerrissenheit spüren. Aber Glauben heißt, mach dich auf. Jesus ist in Rufweite. Jesus ist heute Morgen hier und du brauchst nicht mehr als zu ihm zu gehen, die Türe deines Herzens ihm zu öffnen und ihn reinzulassen in deine Not. Und Jesus wird sich als Helfer erweisen. Und du wirst merken, dass was du da tust, ist Glauben, der es Gott ermöglicht, Wunder zu tun, auch in deinem Leben. Wir haben das gerade so ein wenig gesungen von dem Löwen und dem Lamm. Kommt, öffnet ihm die Tore eures Herzens und niemand wird Gott aufhalten können. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, sicherlich die meisten von euch, in der Offenbarung, die Gemeinde in Laodicea. Die meinte, sie wären reich, sie haben alles, was sie brauchen. Volle Gemeindeprogramm, volle Geldbörse. Sie meinten, es läuft alles rund und haben gar nicht mehr gemerkt, dass Jesus vor der Türe war. Und dann müssen sie erleben, dass Jesus draußen vor der Türe ist und klopft und um Einlass bittet. Und diesen Leuten sagt, ich bitte darum, dass ihr eine Augensalbe bekommt, damit ihr seht, dass ihr eigentlich arm seid, dass ihr eigentlich elend seid. Ihr seid eigentlich absolut hilflos, ohnmächtig und ihr merkt es gar nicht. Wir haben heute eine ganze Menge Leute hier sitzen, die merken ihre Ohnmacht. Die leiden unter ihrer Hilflosigkeit. Aber ich bin überzeugt, wir haben auch den einen oder anderen hier sitzen, der sich in keinster Weise in diese Schublade stecken lassen würde heute Morgen. Und weil du dich nicht hilflos fühlst, siehst du auch nicht wirklich das Bedürfnis, in dieser Abhängigkeit zu Jesus zu laufen. Und du nimmst dir die Chance, die da drin liegt, mit Jesus echte, tiefe Gemeinschaft zu haben. Denn Jesus sagt, ich möchte rein und möchte das Mahl mit dir halten. Ich möchte eine ganz enge Beziehung und dein Herz heilen und dein Leben erfüllen. Mehr braucht es nicht, als die Hilflosigkeit zu sehen und damit zu Jesus zu gehen und die Türe zu öffnen. Wir haben gerade dieses Lied gesungen, Jesus, wir sehen auf dich. Ich möchte das noch kurz mit euch praktizieren. Wenn wir auf ihn sehen, wie das Markus-Evangelium uns ihn schildert, dann haben wir eigentlich das Lied vom Löwen und dem Lamm auch im Markus-Evangelium. In den ersten Kapiteln wird Jesus uns als der Löwe, als der König geschildert, der Wind und Wellen gebietet, der Menschen heilt, Besessene befreit, der Kinder, tote Kinder zum Leben erweckt. Er ist der König, der Herr über alle Gewalten und Mächte. Und dann kommt so Mitte des Markus-Evangeliums so ein Break und dann verschiebt sich das. Dann ist nicht mehr der König so im Mittelpunkt, sondern Jesus als das Lamm. Und er macht seinen Leuten deutlich, ich gehe nach Jerusalem, ich werde leiden, ich werde sterben. Und vor der Geschichte mit diesem Vater, von dem wir gerade redeten, nimmt Jesus sich den Petrus, den Jakobus und den Johannes und geht mit ihnen auf einen Berg. Und als sie alleine waren, wird Jesus vor ihren Augen verwandelt in eine Lichtgestalt. Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit. Und dann entdecken sie plötzlich, dass da noch zwei weitere Personen sind, Mose und Elia. Und sie reden mit Jesus über den Ausgang, den es nehmen würde in Jerusalem. Sie reden über das Kreuz, sie reden über das, was Jesus vor sich hatte. Sie machen ihm wahrscheinlich Mut, denn den Weg, den er geht, geht er als Mensch. Und dann kommt eine Wolke und aus dieser Wolke heraus hören sie eine Stimme. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf den sollt ihr hören. Und dann ist die ganze Geschichte irgendwie vorbei und am Ende heißt es, und sie sahen nur noch Jesus. Jesus allein, auf den wir sehen sollen. Wenn wir diese Geschichte mal ganz grob nehmen, da haben wir den Mose, der steht eigentlich für das Gesetz. Er steht auch für eine Art Gottesbeziehung, dass man versucht, durch das Tun des Willens Gottes sein Leben zu gestalten und es richtig zu machen. Gerecht werden durchs Gesetz. Da haben wir diesen Elia, der für die Propheten steht. Elia war ein Mann mit Hingabe, mit Leidenschaft, der Gesellschaft verändern wollte. Bis zum Burnout, als er unter dem Ginsterbusch lag und sagte, ich will jetzt nur noch sterben. Das hat alles seine Berechtigung, aber das Entscheidende ist eigentlich, Jesus zu sehen, bei Jesus zu bleiben und auf Jesus zu hören, denn der steht für die Gnade. Der steht für einen Gott, der sagt, ihr könnt es nicht mit dem Gesetz, ihr könnt es nicht mit eurer Hingabe und Leidenschaft. Was ihr braucht, ist diesen Jesus, der es für euch macht. Dass ihr entdeckt, Gott kommt und tut das für euch, für uns, was wir nicht tun können. Und dass wir bereit sind, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dass er kommt, dass das Lamm uns sein Leben lässt, damit wir Vergebung erfahren, damit wir Befreiung erfahren. Damit Menschen gerettet werden. Wir haben gerade von diesen Mördern, von diesen Bestien in Bunja gehört. Die Menschen, die Gliedmaßen einzeln abschlagen und am Ende erst den Kopf. Man mag es sich nicht ausmalen. Aber kannst du dir vorstellen, dass Jesus genau diese Menschen liebt? Toni hat gerade für sie gebetet. John Newton, Sklavenhändler, an seinen Händen klebte Blut und der war bestimmt auch unter denen, die misshandelt haben. Und Gott rettet ihn, Jesus überwindet ihn und er macht dieses Lied, Amazing Grace, wunderbare Gnade, das ist Gnade Gottes. Das ist der Gott, mit dem wir in diese Welt gehen, der Löwe und das Lamm. Und der Menschen überwinden möchte mit Gnade, mit Liebe, mit bedingungsloser Liebe. Wir wollen auf ihn schauen, wie wir es gesungen haben, von seiner Liebe verändert werden und dann in diese Welt gehen und das abstrahlen. Und wir wollen auf ihn hören und seine Zusagen als Wahrheit nehmen und darauf bauen. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber wenn wir solchen Leute vor Augen haben, wie Abraham, der Vater des Glaubens, von dem es dann heißt, dass er auf Hoffnung glaubte, wo eigentlich nichts zu hoffen war. Er sollte einen Sohn kriegen. Und er war schon zeugungsunfähig. Und dann heißt es, er zweifelte nicht durch Unglauben daran, dass Gott tun kann, was er versprochen hat. Auf Jesus zu hören, heißt, hör noch mal hin, was hat er dem Vater gesagt? Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Glaube muss keine große Sache sein, sondern Glauben heißt nur zu Jesus kommen. Alles ist möglich. Wenn du diese Kapitel nimmst, wo Jesus kurz vor seiner Kreuzigung steht, Johannes 14 bis 16, 6-mal in den wenigen Kapiteln sagt er, Leute, betet, und was immer ihr bittet in meinem Namen, wir werden es tun. Der Vater wird es tun, ich werde es tun. Also wenn Jesus an einem Abend 6-mal sagt, Leute, betet, lasst mich rein in eure Not und ich werde handeln. Dann habe ich den Eindruck, dass wir irgendwie das nicht glauben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber wir leben weit unter Möglichkeiten, weit unter dem, was Jesus mit uns tun möchte. Und es braucht nicht viel. Zweifelnder Glaube. Könnte man vertiefen, will ich jetzt nicht. Was wir bei Abraham aber merken ist, das ist das Letzte hier, auf Jesus warten, wenn er Zusagen gibt, das ist nicht immer ganz so schnell wie bei dem Vater und dem Sohn, ne? Dass er dann hingeht, der Sohn befreit wird und auch der Vater Befreiung in seinem Herzen erlebt. Abraham hat Jahre, Jahrzehnte gewartet, dass er einen Sohn bekommt und bekam keinen. Und dann war schon klar, er ist zeugungsunfähig, seine Frau ist auch zu alt, da läuft nichts mehr menschlich gesehen. Wie kommst du mit diesen Wartezeiten klar? Vertrauen nicht wegzuwerfen. Klar, wir sollen warten in dem Lied, was wir gerade gesungen haben, auf seine Wiederkunft. Aber wir sollen auch warten auf sein Eingreifen heute. Erwarten, auch wenn es länger dauert, dass Jesus handelt. Sind wir beide drin in dieser Nummer? Ich glaube, dass unsere Hilflosigkeit, wenn wir sie erleben, eine echte Chance ist. Wir hatten jetzt die Allianz Gebetswoche und der erste Text dieser Woche am Sonntag vor 2 Wochen war ein Text aus Jeremia, wo Jeremia sagt, gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Und er sagt, er wird sein wie ein Baum, der wird auch in einem äußerst schwierigen Umfeld Gottes Gegenwart erleben und Frucht bringen. Der wird grünen. Er stellt dem gegenüber, verflucht sind die, die werden enden wie ein Strauch in der Wüste, die meinen, ihr Arm wäre ihre Möglichkeit, also die mit eigener Kraft rechnen oder ihr Vertrauen auf Menschen setzen. Er sagt, die werden veröden, die werden innerlich leer werden. Und dann kannst du richtig spüren in diesem Text Jeremia 17, wie Jeremia auch selber sich in dieser Nummer sieht. Auf Gott zu vertrauen, sich auf Gott zu verlassen, sich zu verlassen und Gott reinzulassen. Und dann sagt er, mein Problem ist und unser Problem ist, dass unser Herz ein trotzig und verzagt Ding ist. Trotzig, das heißt, dass wir vielleicht gar nicht Hilfe Gottes wollen oder meinen, wir brauchen sie nicht. Oder verzagt, dass wir sagen, hilft ja doch nichts. Wie oft habe ich schon gebetet? Ne? Wisst ihr, was Jeremia dann macht? Er betet. Er betet, Herr, hilf du mir. Dann ist mir geholfen. Heile du mich. Dann werde ich heil. Ich wünschte, dass die jetzt leiden unter der Hilflosigkeit, unter der Ohnmacht ihres Lebens, unter den Begrenzungen, unter der Zerrissenheit, dass sie es als Chance entdeckt, vielleicht auch auf den Blick auf diese Jahreslosung, Jesus neu zu erleben. Komm einfach zu ihm, Esther. Und es braucht nicht mehr, als zu sagen, komm rein. Du musst keine Lösungsvorschläge bringen, du musst nicht irgendwie was Besonderes reißen, sondern einfach nur die Türe deines Herzens aufmachen und Jesus kommt. Das nennt die Bibel Glauben. Und er wird handeln. Und die, die meinen, sie brauchten es nicht, ich wünschte euch, dass er zumindest darum betet, dass Jesus euch die Augen öffnet und ihr merkt, wie sehr ihr ihn braucht. Und dass keiner von uns es sich leisten kann, unabhängig, losgelöst von ihm zu leben. Das nennt die Bibel Sünde. Ich möchte schließen mit zwei Zitaten, die das nochmal untermauern. Glaube ist Beten im Blick auf Gott, nicht im Blick auf die Probleme. Oswald Chambers steht bei mir an meinem Schreibtisch. Ich schaue auf mich, fühle mich gar nicht gut, schaue auf die Probleme, wird nicht besser. Glaube heißt beten und im Blick auf Gottes Möglichkeiten. Komm los von dir selber, bleib nicht bei dir. Und Ole Hallesby hat ein Buch über Beten geschrieben, das mich sehr neu wieder fasziniert. Beten heißt, sich für Jesus aufschließen und ihn in unsere Not einlassen. Meine Hilflosigkeit ist es, die Jesus die Tür völlig öffnet und ihm Zugang verschafft zu all meiner Not. Mehr braucht's nicht. Und wenn ich nochmal diese Dinger nehme, wo ehrliche Verzweiflung, hilfloser Unglaube, zweifelnder Glaube. Ehrliche Verzweiflung ist okay. Zweifelnder Glaube ist okay, wo du dich vorhüten musst. Hilfloser Unglaube. Und ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die selber lernen zu glauben, die den Menschen dadurch eine Hilfe sein können hier in Kirchlengern, gerade wenn es dann losgeht, ne, im Mai, bist du dabei. Und dass wir vielleicht im Vorfeld auch schon beten. Und beten heißt auch hier wieder nichts anderes als Jesus einlassen in die Not. Wir haben viele Probleme im Blick auf Planen, im Blick auf Mitarbeiterschaft. Da kommen Leute zu mir und sagen, ich fühle mich total überfordert. Ja, wo ist das Problem? Ich habe gerade gesagt, wir sollen auf Jesus hören, auf Jesus sehen, der für die Gnade steht. Und Jesus sagt dem Petrus und dem Paulus einmal, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Gnade wird in deiner Schwachheit mächtig. Ich definiere gerade für mich Schwachheit ganz neu, mit Hilflosigkeit, mit Ohnmacht. Was sich so saumäßig schlecht anfühlt, da fühlst du dich nicht wie ein Glaubensheld. Und jetzt kommt Jesus und sagt, lass dir an deiner Hilflosigkeit, an deiner Ohnmacht, an diesem Gefühl genügen. Das ist okay. Aber komm jetzt zu mir und entdecke, dass meine Gnade für dich da ist. Und sie reicht. Für mich, für dich. Und für die Menschen hier in Kirchlengern und darüber hinaus. In dem Sinne wünsche ich uns einfach, dass Gott uns segnet und wir Wunder erleben, weil wir glauben. Ich möchte mit diesem Jesus noch reden. Und lieber Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für diese Geschichte, die uns reinnimmt in die Realität des Lebens. Die Realität bei deinen Jüngern, die mit dir durch die Gegend laufen, die von dir sehen und lernen und es am Ende doch nicht richtig hinkriegen, weil sie bei sich bleiben. Und ich bitte dich, vergib mir, vergib uns, wo wir in dieser Spur sind. Ich danke dir für die Realität, dass du Helfer bist, bereit bist zu helfen, dass du der Barmherzige bist, der Heiler, der liebt. Und dass du nicht mehr erwartest, als mit unserer Zerrissenheit, dass wir kommen und dich ranlassen. Und so heile uns und mach uns zu Menschen, durch die du andere berühren kannst. Wir bitten dich für Kirchlengern. Du weißt auch, wie hier Mächte der Zerstörung Leute im Griff haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns freisetzt, dass du rettest, befreist. Und Menschen entdecken, du bist da, dass sie dich sehen, dass sie auf dich hören und auf dein Eingreifen warten und erleben. Wir danken dir, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen, auch gleich nach dem Gottesdienst. Bitte dich, dass du uns weiter segnest und dass du uns hilfst, dass wir Mutmacher sind auf diesem Weg dir nach. Amen.